Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Der Podcast vom 36C3 in Leipzig.
Mit Jan Rehm hier live on tape vom 36C3, dem Hacker-Kongress in Leipzig. Bei mir steht Henrik Plötz, Open-Source-Entwickler und, ja, spätestens seit diesem Kongress ein Auskenner der, und jetzt wird's schwierig, Zahlungsdienstleister-Richtlinie. Kurz PSD2, die in diesem Jahr in Kraft getreten ist, nach langer Vorlaufzeit. Und dein Vortrag heißt, was hat uns die PSD2 eigentlich jemals gebracht? Ja, was hat sie uns denn gebracht?
Naja, es ist einiges neuer geworden. Vor allen Dingen Blutdruck hat es gebracht vielen Benutzern. Es ist eigentlich reguliert es ja jetzt Zahlungsdienstleister, führt aber am Ende dazu, dass Benutzer einen Hals kriegen.
Warum sie den Hals kriegen, darüber reden wir gleich. Aber was es ja auch gebracht hat, ist vor allen Dingen neue Schnittstellen. Es wurde ja auch gerade vom Bankenverband zum Beispiel gesagt, jetzt können endlich Drittanbieter auf Bankkonten zugreifen, gesteuert durch den Nutzer. Das Ganze bringt mehr Sicherheit. Es sind neue Sicherheitsmaßnahmen drin. Ich brauche eine mehrstufige Authentifizierung. Ich muss neueste Authentifizierungs- und Bestätigungsmechanismen nutzen. Also eigentlich klingt das doch ziemlich gut.
Da sind 2 oder 3 Punkte drin. Neue Schnittstellen stimmt nur insofern, dass es ist richtig, dass jetzt eine Schnittstelle verlangt wird. Das bringt aber nur den Rest von Europa auf den Stand, den wir in Deutschland vorher schon hatten. Also 2018 war ja nicht alles schlecht. In Deutschland hatten wir eine Schnittstelle, über die wir als Endkunden auf unsere Bankkonten zugreifen konnten. Die war offen dokumentiert. Quasi alle Banken haben sie umgesetzt und implementiert. Und ich brauchte keinen Sicherheitsfubar, keine Magie, um sie einzusetzen. Es gibt Open-Source-Implementierungen. Ich habe eine davon geschrieben. Und es ermöglicht mir halt als Endkunde, Software auf meinem eigenen Rechner laufen zu lassen, die auf mein Bankkonto zugreift, und zwar über alle Banken hinweg.
Genau, nur dass der Hörer weiß, wovon wir sprechen. Du sprichst von HBCI, ein doch schon gut abgehangenes Format und vor allen Dingen auch relativ sicheres Format, weil ich kann mit Software-Zertifikaten und PIN drauf zugreifen, auch mit Passwort drauf zugreifen. Ich kann aber auch Signaturkarten benutzen und Ähnliches. Also relativ sicher. Mir ist auch nicht bekannt, dass es da einen großartig erfolgreichen Angriff drauf gegeben hätte. Ja, und jetzt haben wir die PSD2 und die neuen Schnittstellen. Sind die nicht genauso gut?
Also früher war die Sache einfacher. Ich hatte halt meine PIN fürs Online-Banking, konnte mich damit nur lesend anmelden, konnte dort meine Kontoverbindung, meine Kontobewegungen abrufen und musste, wenn ich eine Schreibaktion durchführen wollte, wie zum Beispiel eine Änderung von den Daten oder eine Überweisung, eine TAN eingeben. Das war sehr einfach, das war sicher und das war vor allen Dingen vorhersehbar. Die neuen Schnittstellen sollen ermöglichen, dass andere Dienstleister, in der PSD2 wird dann von Kontoinformationsdiensten gesprochen, Kontodaten lesen können. Dann hat man allerdings plötzlich Angst gekriegt, was irgendwie, wenn dritte Parteien Informationen über Konten erhalten. Deswegen hat man zusätzliche Sicherheit eingeführt. Jetzt gibt es etwas, das heißt Strong Customer Authentication, starke Kundenauthentisierung. Das wird zusätzlich verlangt und zwar teilweise auch bei Leseoperationen. Starke Kundenauthentisierung ist ein sehr weiter Begriff. Er verlangt halt mindestens 2 Faktoren aus den Kategorien Besitz, Wissen oder Inhärenz. Also Passwort, Chipkarte oder Biometrie. Und führt am Ende immer dazu, meistens dazu, dass eine TAN generiert wird, die dann aber auch schon teilweise beim Lesezugriff notwendig ist. Das ist die große Neuerung.
Genau, und da spreche ich jetzt einfach mal aus eigener Erfahrung und greife auf, was du vor 2 Antworten gesagt hast. Das sorgt für Blutdruck oder für Wallung. Welche Erfahrung hast du gemacht?
Was jetzt beworben wird, ist, dass es jetzt endlich Open Banking geben soll. Das ging, wie gesagt, in Deutschland vorher schon. Ich hatte auf meinem Handy einfach eine App, die HBCI, beziehungsweise der neuere Name dafür ist FinTS, implementiert. Ich habe aus verschiedenen Gründen, so als interessierter Privatnutzer, habe ich, glaube ich, Konten bei 9 Banken. Da sind so Geschäftskonten, Konten als Vereinsvorstand, Konten als Privatperson dabei. Und die sind alle in einer App drin gewesen, total großartig mit HBCI. Ich habe den Fehler gemacht, glaube ich, kurz nach dem 14. September, als die PSD2 aktiv wurde, einmal auf alle Konten aktualisieren zu drücken und habe nicht weniger als 9 verschiedene TANs eingeben müssen, 2-mal, weil jede dieser Banken jetzt eine starke Kundenauthentisierung durchführen musste und fast alle ein anderes Verfahren verwenden. Also ich habe auf meinem Handy 6 verschiedene TAN-Generierungs-Apps für jede Bank 1, plus ich habe noch Hardware-TAN-Generatoren.
Hervorragend. Das kann ich unterstützen. Ich habe auch ein paar Bankkonten und kann auch sagen, ja, es war ein sehr spaßiges Erleben. Nicht nur direkt im September, sondern auch die nächsten Monate, weil zumindest einige Banken da noch relativ kräftig dran geschraubt haben. Und mein Highlight war gewesen, die Anfrage oder die Abfrage einer Fototan innerhalb eines Programms auf meinem Smartphone, auf dem auch der Fototan-Generator läuft. Und die Anzeige lief natürlich in dem Programm. Und in dem Moment spätestens habe ich mir überlegt, irgendwas ist hier doch fundamental kaputt.
Genau, da brauchst du dann einfach zwei Spiegel für. Die werden nicht mitgeliefert.
Ah, okay. Das ist ein guter Tipp.
also es ist halt ein bisschen merkwürdig. Es geht am Ende darum, es soll darum gehen. Es ist nicht ganz klar, warum wir das haben. Eine der schönen Vermutungen ist, es ist eine Lex-Sofortüberweisung. Früher war nämlich das Geschäftskonzept von Sofortüberweisung.de quasi verboten. In den AGB deiner Bank hast du abgenickt, dass du deine PIN niemals auf einer anderen Webseite als die deiner Bank eingibst. Mittlerweile ist es verboten, solche AGBs zu haben, sondern es muss zwangsweise akzeptiert werden, dass bei einem anderen Dienstleister, das ist dann ein sogenannter Kontoinformationsdienst, dass der Dienstleister auf deine Anfrage Zugang zu deinem Bankkonto erhält. Du hast gesagt, dritte Partei, ich nenne das immer die Lüge von der dritten Partei, weil es quasi keinen Dienst gibt, wo es drei Parteien gibt. Es ist ja immer die Bank und ich, sind ja schon mal zwei. Dann ist noch das, was ich in Wirklichkeit machen möchte. Und der kann aber dieser Dienstleister, ob es jetzt ein Webshop ist oder Datev bei uns in der Firma, der kann die PSD2-Richtlinie in der Regel nicht umsetzen. Das heißt, es gibt immer noch eine vierte Partei, die dann tatsächlich ein Kontoinformationsdienst nach der neuen Richtlinie ist, die dann den Kontozugriff durchführt. Das hängt auch damit zusammen, du hast vorhin gesagt, es sind jetzt neue Schnittstellen, es ist jetzt verpflichtend, dass eine Bank eine Schnittstelle einführt. Aber in der Richtlinie steht nur drin, dass diese Schnittstelle existieren soll, dass sie verfügbar sein soll. Und was darüber gemacht werden können soll. Es steht nicht die technische Ausgestaltung der Richtlinie, ist nicht festgelegt. HBCI wäre eine Schnittstelle gewesen. Internet, das war aber nur so ein deutsches Ding. Im europäischen Raum gab es das bisher nicht. Also hat sich jetzt nicht jede Bank seine eigene Schnittstelle gebaut, aber fast. Es gibt jetzt also nicht die PSD2-Schnittstelle, sondern es gibt von jeder Bank eine PSD2-Schnittstelle. Wenn ich also darauf zugreifen möchte, jetzt mal, wenn ich durch die regulatorischen Dinge durch bin, muss ich halt immer noch die Schnittstelle implementieren. Und gegebenenfalls muss ich das für jede Bank, mit der ich arbeiten möchte, mehrfach tun.
Okay, ich bin jetzt ein bisschen zynisch und sage, es klingt zwar etwas komplizierter, aber theoretisch immer ja noch machbar. Natürlich, ich muss ja jetzt für jede Bank, jede Schnittstelle eventuell mehrfach implementieren in meiner Software. Aber theoretisch kann ich das auch noch tun in meiner Open-Source-Software oder ist das ein Problem?
Es ist auch vorgeschrieben, dass derjenige, der die Schnittstelle benutzt, ein sogenannter Kontoinformationsdienstleister oder Zahlungsauslösedienst ist. Da müssen bestimmte Richtlinien erfüllt sein. Ein Zahlungsauslösedienst muss zum Beispiel ein bestimmtes Eigenkapital haben, Berufshaftpflichtversicherung, Zertifizierung, Registrierung, den ganzen Kladderadatsch. Und wenn er das hat, kriegt er ein Zertifikat, ein elektronisches Signaturzertifikat, mit dem gegenüber er sich der Schnittstelle der Bank ausweisen kann. Ich kann die Bankschnittstelle nicht als Endnutzer benutzen, sondern nur, wenn ich ein qualifiziertes elektronisches Zertifikat habe. Und das kann ich natürlich, also selbst wenn ich mir als Open-Source-Projekt die 10.000 oder was auch immer Euro das kostet, einige fünfstellige Zahlen das kostet, selbst wenn ich die investiere und ein Zertifikat habe, kann ich das Zertifikat, also den privaten Schlüssel dafür jetzt nicht direkt auf GitHub tun und jeder lädt sich das herunter. Das heißt, in jedem Fall muss es ein Online-Dienst sein, der den privaten Schlüssel für das Zertifikat hält. Das Konzept, ich lade Software auf meinen Rechner, führe meine eigene Software auf meinem eigenen Rechner aus, um mit meinem Bankkonto bei meiner Bank zu reden, ist in der Richtlinie komplett nicht vorhanden. Das gibt es einfach nicht. Open-Source-Software gibt es nicht. Und auch Kaufsoftware kann das halt nicht, sondern es muss immer ein Dienstleister sein. Es geht nur über Dienste.
Das macht mich jetzt ein bisschen sprachlos. Nein, ich tue natürlich so, als wenn es mich sprachlos macht. Wie sieht es denn aus? Reden wir jetzt mal über das Zukunftsszenario. Ist Open-Source-Banking-Software auf meinem Rechner damit tot? Dauerhaft tot oder gibt es Bewegung, dass sich da was ändert?
Die Frage kann ich leider nicht ganz beantworten. In der Richtlinie steht drin, dass die Bestimmung der Richtlinie alle 2 Jahre, glaube ich, evaluiert werden soll. Das nächste Mal 2021. Es kann also durchaus durch entsprechenden Druck aus der Basis Veränderungen geben. In der Zwischenzeit funktioniert in Deutschland HBCI weitestgehend weiter. Einige Banken haben gesagt, dass sie, nicht direkt abgekündigt haben, aber gemeint haben, also da tun wir jetzt nichts mehr dran und wenn es halt ausfällt, dann lassen wir es kaputt. Die ING DiBa, glaube ich, hatte angekündigt, es abzuschalten und hat dann auf großen Druck es wieder dann doch zurückgerudert und angelassen. Also vorerst funktioniert HBCI. Mittelfristig kann man halt Webcrawler einsetzen, also Software, die automatisiert auf das Webinterface der Bank zugreift. Das wird es ja weiterhin geben. Und langfristig hoffen wir mal, dass irgendjemand wieder zur Besinnung kommt und irgendeine Veränderung beschließt, die auch enthält, dass ich meine eigene Software ausführen möchte.
Also kann man zumindest aus Open-Source-Sicht als Fazit ziehen, die PSD2 hat eigentlich alles nur kaputt gemacht.
Genau, und als Benutzer aus Benutzersicht halt auch, weil der Benutzer weiß jetzt nicht mehr, wann er eine TAN braucht und wofür. Und es macht alles nur komplizierter. Also für Kreditkarten ist es sogar so schlimm, dass sie die Richtlinie für Kreditkarten für 2 Jahre ausgesetzt haben. Also für Kreditkarten gilt die PSD2 eigentlich auch seit dem 14. September. Das heißt, alle Webshops müssen gegebenenfalls eine TAN anfragen. Die sind aber in der Regel noch nicht dazu in der Lage. Deswegen wurde entschieden, dass bis 31. Dezember 2020, glaube ich, dieser Teil der Richtlinie außer Kraft gesetzt wird und die Webshops zumindest mal nicht angemeckert werden.
Okay, also da wurde es ausgesetzt. Jetzt stellt sich mir ganz spontan die Frage, hat man dieses Elend, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, hat man das nicht kommen sehen, dass dieser Ärger kommt? Irgendjemand muss sich da Gedanken gemacht haben, da müssen ja auch Entwickler dran beteiligt gewesen sein. Es war doch absehbar. Warum geht sowas ja live? Warum tritt sowas in Kraft?
Das kann ich nicht beantworten. Das ist halt EU-Politik. Ich vermute mal, da gab es Lobbyisten, wie gesagt, für große Dienstleister. Ein wichtiger Teil der PSD2 tatsächlich in der Einleitung beschrieben ist, dass sie gemerkt haben, dass es jetzt Zahlungsdienstleister wie Sofortüberweisung gibt und sie auf jeden Fall möchten, dass die nicht gestört werden, dass sie weiter betrieben werden können. Ich vermute mal, aus dieser Richtung kommt das jetzt so ein bisschen, dass existierende große Player am Markt weiter am Markt bleiben dürfen.
Hendrik Plötz hier auf dem 36C3 in Leipzig über die PSD2 und was sie uns denn gebracht hat. Eine Menge Ärger und ein paar neue Funktionen und ein klitzekleines bisschen mehr Sicherheit eventuell. Ich danke dir ganz herzlich.
Bitte, bitte.
Das war der Deutschlandfunk-Podcast vom 36C3 in Leipzig.